SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Ich bin Andreas Fischer. Beim ersten TV-Duell vor der Bundestagswahl sind am Abend Bundeskanzler Scholz und Unionskanzlerkandidat Merz aufeinander getroffen. Inhaltlich gab es viele Diskussionspunkte. Großes Thema war neben der Migrationspolitik auch die Wirtschaft. Merz hat gesagt, Deutschland sei gerade in einer sehr schlechten Lage und schuld sei Scholz.
Wir sind jetzt im dritten Jahr einer Rezession. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland mit steigender Tendenz. Wir haben einen Kapitalabfluss aus Deutschland, Herr Bundeskanzler, wie wir ihn in der Geschichte unseres Landes noch nie gesehen haben.
Bundeskanzler Scholz konterte, er könne sich nicht vorstellen, dass DAX-Vorstände, die Millionen verdienten, wegen der Steuern abwanderten. Gleichzeitig warf er der Union vor, ihr Wirtschaftskonzept gehe auf Kosten der normalen Bürger.
Es ist gegen die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, gegen über 95% der Bürgerinnen und Bürger gerichtet. Wenn der Kernvorschlag von Herrn Merz zur Belebung der Wirtschaft ist, dass diejenigen, die das allermeiste Geld verdienen, jetzt 20 Milliarden Euro Steuersenkung bekommen sollen durch die Abschaffung des Solis und durch geringere Steuern für diejenigen, die das allermeiste verdienen. Ich möchte, dass der Reichensteuersatz, also der Spitzensteuersatz um 2 Prozentpunkte ansteigt, aber viel später erhoben wird als heute. So dass es hinkommt, dass zum Beispiel auch eine Familie, die sehr, sehr hohes Einkommen hat, entlastet wird, bis in die breite Mittelschicht, weit über 100.000 Euro hinaus.
Darüber hinaus haben Scholz und Merz auch über die Migrationspolitik gestritten. Lothar Lenz aus unserem Hauptstadtstudio fasst den Schlagabtausch zusammen.
Scholz sprach erneut vom Tabubruch, den die Union begangen habe bei ihrer gemeinsamen Abstimmung mit der AfD. Und Merz wiederholte seine Beteuerung, er werde mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Die Forderung des CDU-Chefs nach schärferen Gesetzen konterte Scholz mit dem Satz, so streng wie unter seiner Führung seien die Gesetze in der Asylpolitik noch nie gewesen. Einigkeit gab es bis auf Details in der Ukraine-Politik und bei der Einschätzung, dass es weder Friedrich Merz noch Olaf Scholz dramatisch fänden, wenn es die FDP nicht mehr in den Bundestag schaffte.
Nach dem TV-Duell sagten 37% der Wahlforscher, Scholz habe sich besser geschlagen, 34% bezeichneten Merz als Gewinner und 29% sahen keinen Unterschied. Auch gestern sind in Deutschland wieder tausende Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen. Die größte Kundgebung gab es im hessischen Marburg mit rund 14.000 Teilnehmern, gefolgt von 4.500 in Bremerhaven. In Heidenheim kamen laut Polizei etwa 4.000 Menschen zusammen, um gegen die AfD zu protestieren. Dort war AfD-Kanzlerkandidatin Weidel bei einer Wahlkampfveranstaltung im Konzerthaus zu Gast. US-Präsident Trump liefert seit seinem Amtsantritt fast schon im Minutentakt neue Schlagzeilen. Jetzt hat er weitere Zölle angekündigt. An Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One sagte er zu Journalisten, ab heute werde ein Aufschlag auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren in die USA erhoben. Unsere Washington-Korrespondentin Giselle Ucker berichtet.
Die Zölle in Höhe von 25% sollen alle Länder betreffen. Ausnahmen würden auch nicht für die Nachbarn Kanada und Mexiko gelten. Also die beiden Länder, denen Trump erst Anfang vergangener Woche einen 30-tägigen Aufschub auf angedrohte Strafzölle zugesagt hatte. Schon während seiner ersten Amtszeit hatte Präsident Trump Zölle auf Stahl und Aluminium erheben lassen. Später gewährte er dann aber mehreren Handelspartnern zollfreie Kontingente. Darunter waren auch die EU und Großbritannien. Im Verlauf der Woche will Donald Trump noch weitere Zölle verkünden, sogenannte reziproke oder auch gegenseitige Zölle. Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten Importzölle auf Produkte eines Landes erheben werden, sobald dieses Land ein US-Produkt mit Zöllen belegt hat.
Außerdem hat Trump seine Pläne zum Gazastreifen weiter konkretisiert. Vor Journalisten sagte er, er sei entschlossen, Gaza zu kaufen, in Besitz zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Hamas nicht zurückkehre. Den Wiederaufbau könne man zum Teil auch anderen Staaten im Nahen Osten überlassen. Teilweise könnten die USA auch die Schirmherrschaft dafür übernehmen. Aber dort müsse alles abgerissen werden. Die radikal-islamische Hamas wies Trumps Pläne vehement zurück. Der Gazastreifen könne nicht gekauft oder verkauft werden. Er sei ein Bestandteil des besetzten palästinensischen Landes. Gegen eine Vertreibung würde man sich wehren. Auch Politiker aus anderen Staaten hatten Trumps Pläne zuvor bereits abgelehnt. Im Kosovo hat die linksnationalistische Partei von Regierungschef Kurti ersten Prognosen zufolge die Parlamentswahl mit 40,4% der Stimmen gewonnen. Vor 4 Jahren war sie noch auf rund 50% gekommen. Die Auszählung der Stimmen verzögert sich allerdings, sodass ein Endergebnis der Wahl erst heute früh erwartet wird. Trotzdem erklärte sich Kurti kurz nach Mitternacht bereits zum Wahlsieger und kündigte an, die nächste Regierung zu bilden. Theoretisch wäre aber auch ein Regierungsbündnis ohne seine Partei denkbar. Das Fürstentum Liechtenstein hat erstmals eine Frau als Regierungschefin. Die Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Haas hat die Landtagswahl gewonnen. Ihre Vaterländische Union hat nach amtlichem Endergebnis 38,3% der Stimmen erhalten. In dem kleinen Land zwischen Österreich und der Schweiz waren gut 21.000 Menschen stimmberechtigt. Seit 1921 das Amt des Regierungschefs im konservativen Liechtenstein eingeführt wurde, stand immer ein Mann an der Spitze. Haas wird am 20. März vereidigt. Es ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Der Super Bowl, das Endspiel der US-amerikanischen Profi-Football-Liga NFL. In der vergangenen Nacht war es wieder soweit und die Philadelphia Eagles haben zum zweiten Mal nach 2018 den Super Bowl gewonnen. Sie besiegten die favorisierten Kansas City Chiefs mit 40-22. Katrin Brandt berichtet.
Ein ausgeglichenes Spiel zweier etwa gleich starker Mannschaften mit leichtem Vorteil für die Chiefs. Darauf hatten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer gefreut. Was kam, war der totale Zusammenbruch des Teams, das seit ein paar Jahren den amerikanischen Football dominiert. Die Kansas City Chiefs und vor allem ihr Quarterback Patrick Mahomes wirkten völlig kopf- und fantasielos und hatten den Philadelphia Eagles nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen. Erst tief im dritten Viertel, nach fast 45 Minuten Spielzeit, holten die Chiefs ihre ersten Punkte überhaupt mit einem Touchdown. Ansonsten machten die Eagles, was sie wollten und schickten die Chiefs mit 40-22 Punkten nach Hause. Ihr Ziel, also den dritten Titel in Folge zu holen, haben die Chiefs meilenweit verpasst. Enttäuschte Fans haben frühzeitig das Stadion verlassen, obwohl sie sicherlich viel Geld für ihre Tickets bezahlt hatten, während die Fans der Eagles lange sangen und feierten.
Zum ersten Mal seit 14 Jahren sind die deutschen Hallenhockeyherren wieder Weltmeister. Sie gewannen im kroatischen Poreč gegen Titelverteidiger Österreich im Shootout. Christina Schröder berichtet.
Ohne eine einzige Niederlage war das deutsche Team durch das Turnier marschiert, das seinen Höhepunkt im Finale der Giganten fand. Deutschland als Rekordsieger, Österreich als Weltmeister. Große Freude über den WM-Titel also bei den Männern, hängende Köpfe dagegen bei den deutschen Frauen. Ihnen wurde das Penaltyschießen 2-mal zum Verhängnis. Nach dem bitteren Halbfinalaus verloren die deutschen Hockeyspielerinnen gegen Tschechien auch das Spiel um Bronze im Penaltyschießen. Das ist für die deutschen Hockeyfrauen das schlechteste Ergebnis bei einer Hallen-WM.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Ab den frühen Morgenstunden beginnt es im Süden und im Westen von Rheinland-Pfalz zu regnen und zu schneien. Auch in Baden besteht lokal Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Im Tagesverlauf ist es stark bewölkt und teils nasskalt. In Württemberg bleibt es noch länger trocken mit sonnigen Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in der Hohen Eifel bis 7 Grad im Breisgau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die heiße Phase im Wahlkampf, sei das jetzt, heißt es ja immer so schön, jetzt 2 Wochen vor der Bundestagswahl. Wörtlich genommen ist das aber eigentlich die kalte Phase, denn anders als zu den normalen Terminen, wo Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer im August oder September unterwegs sind, ist es jetzt teilweise ganz schön eisig. Dass die vielen Ehrenamtlichen jetzt im Winter rausgehen und für ihre Partei werben müssen, das ist nicht immer leicht. Gabor Hallas hat 2 von ihnen begleitet.
Es weht ordentlich, fast fliegen SPD-Fahne und Pavillon davon. Ehrenamtliche verteilen Flyer im Bonn-Tannenbusch vor dem Einkaufszentrum.
Man kann sich einpacken, wie man will. Nach einer gewissen Zeit ist es natürlich auch einfach kalt.
Sagt Marco Jelic, der tapfer versucht, die Passanten anzusprechen.
Morgen.
Und dann versucht man es so angenehm wie möglich zu machen. Das heißt, wir haben warme Getränke dabei, es gibt immer einen Kaffee, es gibt immer einen Tee.
Kaffee oder Tee will keiner, die Leute bleiben nur kurz stehen, wenn überhaupt. Bonn-Tannenbusch ist ein Stadtteil, in dem sehr viele Migranten leben. Das reiche Bonn ist hier weit weg. Die größte Herausforderung ist, die Menschen überhaupt zu bewegen, zur Wahl zu gehen. Marco Jelic und die anderen motiviert das aber.
Es scheint so eine Art fast schon Trotzreaktion zu sein. Egal, die Witterungsbedingungen sind nicht gut und die Umfragen sind gerade auch die, die es sind. Und umso mehr steht die Partei hinter diesem Wahlkampf und unterstützt.
In Hennigsdorf bei Berlin scheint die Sonne, aber es ist bitterkalt, minus 2 Grad. Auf den Autos liegt eine Eisschicht und auf den Wiesen raureif. Nora Wegner und ihre Freunde von der Jungen Union verteilen Flyer in die Briefkästen.
Es ist auf jeden Fall sehr viel kälter. Man trifft weniger Leute, die sonst eben im Sommer mehr vermehrt im Garten sitzen oder dann eben über den Gartenzaun mal ins Gespräch mitkommen. Und vor allen Dingen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute ein bisschen genervt sind, dass jetzt schon wieder eine Wahl ansteht.
Letztes Jahr waren Kommunal- und Landtagswahlen, nun sind sie schon wieder unterwegs. Nicht so leicht zu organisieren. Nora Wegner studiert eigentlich Jura, jetzt steht das Examen an.
Aber ich finde gerade jetzt, wo man eben merkt, dass gerade im Osten die AfD eben auch so stark ist, dass es sich noch mal mehr lohnt, sich für unsere Demokratie einzusetzen.
In Bonn zieht Marco Jelitsch mit einem Parteifreund nun von Tür zu Tür mit rotem SPD-Beutel.
Guten Morgen.
Hallo.
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 Morgen.
Morgen, es ist Abend schon, aber morgen.
Marco Jelitsch, Nico Janicke von der Bonner SPD.
Alles klar, gut. Ciao, ciao. Super, ciao.
Man muss natürlich sehr sensibel sein und es ist auch so, dass wir gesagt haben, wir machen es nicht, wenn es dunkel wird. Das heißt, wir haben nur gewisse Zeitfenster, wo wir das auch machen, weil wenn es dann spät abends wird und man bei den Leuten klingelt, ist das natürlich ja auch für die Menschen manchmal ungewohnt.
An tausenden Türen hat die SPD in Bonn schon geklingelt. Nicht immer kommen sie gelegen.
Ist die Mama oder der Papa da?
Okay, ich glaube, hier ist auch ein
Drillinge?
Ja,
alles fein, alles fein. Wir sind schon wieder weg.
Alles klar.
Tschüss.
Sicher, nicht jeder hier wählt die SPD, aber die beiden werden freundlich empfangen.
Ich wünsche viel Kraft und Energie.
Dankeschön.
Sehr wichtige Arbeit, die ihr hier macht.
Das ist einerseits sehr löblich, weil so sollte es sein. Es zeigt aber auch, dass es notwendig wird, wieder dieses eigentlich selbstverständliche Engagement zu betonen.
Doch nicht immer sind die Erfahrungen so gut, erzählen Marco Jelitsch von der SPD, aber auch Nora Wegner von der CDU. Im Sommer ist vieles einfacher.
Weil wir sonst eigentlich danach immer noch was zusammen gemacht haben, um eben den Wahlkampfteil immer noch mit was Angenehmem zu verbinden, sind danach entweder noch in den Park gegangen, was zusammen trinken, in eine Bar.
Wahlkampf ist nie möglich ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer. Wie wichtig die sind, zeigt sich besonders im Winter.
Gabor Hallas hat berichtet.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Innenausschuss des Bundestags beschäftigt sich heute mit dem Messerangriff von Aschaffenburg. Die Abgeordneten hoffen auf neue Erkenntnisse zu der Tat, die bundesweit Entsetzen und eine neue Debatte über Migration ausgelöst hat. Aus Berlin berichtet Markus Sambale.
Nach dem Messerangriff vor knapp 3 Wochen kam die Frage auf, warum der Tatverdächtige noch in Deutschland war. Der 28-jährige Afghane hätte eigentlich schon 2023 nach Bulgarien gebracht werden sollen. Nach europäischen Regeln sollte dort sein Asylverfahren stattfinden. Die Überstellung scheiterte aber an einer abgelaufenen Frist. Warum genau? Das wird heute eines der Themen im Bundestagsinnenausschuss sein. Der Bund und Bayern schieben einander die Verantwortung dafür zu. Die Bundesregierung sprach schnell von Versäumnissen der örtlichen Ausländerbehörde. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann geht dagegen von einer Überlastung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus. Deshalb hätten die bayerischen Behörden die nötigen Informationen zur Überstellung des Mannes zu spät bekommen.
Im Fall eines anderen Messerangriffs soll heute ein Prozess zu Ende gehen. Während der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr hatte ein junger Mann in Stuttgart auf der Fanzone mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Heute will das Landgericht Stuttgart das Urteil gegen den angeklagten 26-Jährigen verkünden. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Alexander Dambach.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Syrer versuchten Mord in 6 Fällen vor. Er soll beim Public Viewing eines Fußball-EM-Spiels der Türkei gegen Tschechien in Stuttgart mehrere Menschen verletzt und verfolgt haben. Als Motiv sieht die Staatsanwaltschaft Hass auf Türken. Er habe in der Fanzone auf dem Schlossplatz gezielt Menschen mit Fansymbolen der türkischen Nationalmannschaft angegriffen, um sie zu töten. Die Angegriffenen seien jedoch nur teilweise türkische Staatsangehörige gewesen. Die 4 Menschen, die damals mit dem Messer verletzt wurden, sind Nebenkläger im Prozess.
Und auch am Landgericht Mannheim soll heute ein Urteil gesprochen werden, und zwar im Doppelmordprozess um 2 getötete Ukrainerinnen. Den beiden Angeklagten aus Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis droht eine lebenslange Haftstrafe. Aus Mannheim berichtet Janina Hecht.
Das angeklagte Ehepaar hatte im Prozess zugegeben, die beiden Frauen aus der Ukraine im März vergangenen Jahres erschlagen zu haben, um an das Baby der jüngeren Frau zu kommen. Den damals 5 Wochen alten Säugling hatten die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft dann als ihr eigenes Kind ausgegeben. Die Frau soll sogar eine Geburtsurkunde für das Mädchen beantragt haben, als die leibliche Mutter noch am Leben war. Die Oberstaatsanwältin sagte in ihrem Plädoyer am vergangenen Freitag, dass das Paar bereit gewesen sei, 2 Menschenleben auszulöschen, um sich den Traum von einer gemeinsamen Tochter zu erfüllen. Die Taten hätten sie akribisch vorbereitet. Sie seien extrem gefühlskalt und mit hoher krimineller Energie vorgegangen. Staatsanwaltschaft und auch Verteidigung sprachen sich für eine lebenslange Haftstrafe aus.
In Paris beginnt heute ein internationaler Gipfel zu künstlicher Intelligenz. Dazu werden neben Branchenvertretern und Experten auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz. Thema soll unter anderem die Regulierung von KI sein. Dafür soll ein internationaler Regelkatalog erarbeitet werden. Frankreich, Deutschland und 6 weitere Länder haben außerdem eine Initiative für gemeinnützige KI angekündigt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Hatten Sie einen entspannten Sonntagabend oder haben Sie das TV-Duell geguckt? Merz gegen Scholz, den Deutungen, wer wo besser war, werden Sie heute auf jeden Fall nicht entgehen können. Überhaupt dreht sich die Wahlkampfspirale in Berlin immer schneller und mittendrin ist unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
In Berlin beginnt heute die wirklich letzte Bundestagswoche vor der Wahl am 23. Februar. Entschieden wird im Parlament nichts mehr. Aber morgen gibt's nochmal eine Generaldebatte. Die dürfte zur Generalabrechnung werden. Ein Spiegelbild all der Duelle, Wahlarenen und Viererrunden, die wir jetzt täglich geboten bekommen. Dabei würden viele Abgeordnete gerne noch etwas tun. Ja, trotz Wahlkampf tun sie sich sogar über Parteigrenzen hinweg zusammen. Heute stellen nämlich einige einen fraktionsübergreifenden Gruppenantrag vor. Sein Ziel, es soll mehr Organspenden in Deutschland geben. Die Abgeordneten wollen eine Widerspruchslösung einführen. Mehr als 8000 schwerkranke Patientinnen und Patienten warten dringend auf ein neues Organ. Die Debatte über dieses Thema ist keine leichte, aber sie ist buchstäblich lebensnotwendig für viele Menschen. Für sie geht es um Leben und Tod. Im Bundestag wird es in dieser Woche vielleicht oft so klingen, als ginge es um alles oder nichts, aber am Ende geht's nur ums Gewinnen oder Verlieren. Maximal ums politische Überleben.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.